Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge Fadengespräche. Heute geht es um das Thema kreative Blockaden und wie wir darum herum navigieren können oder sie sogar auflösen können. Aber ich würde sagen, wir spielen erstmal die Intro-Musik ab und ja, ich hoffe, ihr habt euch etwas zum Handarbeiten rausgesucht oder was auch immer ihr nebenher macht. Und dann geht's gleich los. Ich habe mir wieder einiges an Notizen gemacht, denn das Thema kreative Blockade ist so ein bisschen zwiegespalten, finde ich. Also ich finde, es gibt so zwei Sorten von kreativen Blockaden. Die eine Blockade ist die, dass man halt wirklich keine Ideen hat und so ein bisschen vielleicht mutlos oder trostlos, nicht so richtig weiß, was man machen, malen soll oder sticken soll oder irgendwie machen soll und dann einfach nichts anfängt oder alles, was man irgendwie dann doch vielleicht sich durchringt, sich nicht gut genug anfühlt und man dann halt einfach wieder aufhört, weil es blöd aussieht und so weiter und man dadurch irgendwie so, ja, blockiert ist. Und die andere Art von Blockade ist, dass man zu viele Ideen hat und zu viel irgendwie gerne machen möchte und dann so paralysiert ist und so blockiert ist, in die Umsetzung zu gehen, weil man ja auch noch das machen könnte und noch das machen könnte und noch das machen könnte. Und über diese beiden Sorten von kreativer Blockade möchte ich heute mit euch reden, denn beide haben, denke ich, ihren Ursprung an demselben Platz. Sie äußern sich nur bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen mit der, ich sage jetzt mal, bekannteren Art an, also dass man keine richtigen Ideen hat und so weiter, und arbeiten uns dann zu der, ja, kreativen, chaotischen Variante durch. An dieser Stelle möchte ich schon mal sagen, ich habe beide Sorten von kreativer Blockade durch. Die zweite ist tatsächlich bei mir häufiger als die erste, weil ich einfach immer sehr viele Ideen im Petto habe. Aber tatsächlich ist es auch bei mir schon das ein oder andere Mal zumindest kurzfristig vorgekommen, dass ich einfach auch keine richtige, Ideen habe ich eigentlich immer, aber mein Problem war oft, dass ich, wenn ich versucht habe, was umzusetzen, es dann nicht so richtig geklappt hat, und wenn man dann eh schon schlechte Laune hat, dann kann sich das dann halt so ein bisschen in so eine Abwärtsspirale bewegen und plötzlich kriegt man gar nichts mehr hin und dann macht es gar keinen Spaß mehr, was zu zeichnen zum Beispiel. Also ich hatte es dann eher beim Zeichnen, dass man dann halt irgendwie so frustriert ist irgendwie, und wenn das zu lange anhält, dass man so ein bisschen frustriert ist von seiner Arbeit, oder manchmal ist es auch einfach irgendwas Privates, was einen belastet, wo man dann einfach seine Kreativität nicht mehr so richtig, keinen richtigen Zugang mehr dazu hat, weil einfach das Außen so auf einen niederdrückt oder auch vielleicht das Innere sehr auf einen niederdrückt und man sich nicht so richtig, es halt alles irgendwie sinnfrei erscheint, jetzt was zu malen. Und das sind natürlich alles sehr unterschiedliche Gründe, warum das sein kann, dass man nicht mehr kreativ sein kann. Und dementsprechend gibt es dann natürlich auch verschiedene Wege, wie man da wieder zurückfinden kann, wenn man das möchte. Und so habe ich mir hier so ein bisschen aufgeschrieben. Oft ist ja das Problem so ein bisschen, dass man sich für irgendwas nicht begeistern kann. Und da denke ich mir so, ist es vielleicht eine schöne Option, und das hat bei mir gut funktioniert, weil ich halt generell gerne unterschiedliche Dinge mache, dass, wenn das mit dem Zeichnen gerade nicht funktioniert, ich was anderes mache. Und das kann auch Wandern oder Fahrradfahren sein. Es muss gar nichts, also vielleicht ist es sogar besser, wenn es gar nichts mit kreativen Sachen zu tun hat, sondern einfach was anderes, wofür man wieder dass man wieder in diese Begeisterung reinfindet für irgendwas. Denn auch wenn uns das manchmal vielleicht eingeredet werden muss, wir müssen nicht unbedingt zeichnen, wir müssen nicht kreativ sein, um am Leben zu sein. Wir können auch andere Dinge machen. Das Wichtigste ist ja nur, dass man Freude in sein Leben zurückbringt, dass man Spaß an Dingen hat. Es ist nicht so schlimm, wenn man mal 1, 2 Jahre oder vielleicht auch 10 Jahre nicht malt. Nur wenn man das Gefühl hat, aber ich müsste ja eigentlich. Ich glaube, dieses ich müsste ja eigentlich, Das ist immer eine ganz schwierige Kiste, weil niemand zwingt einen dazu, das zu machen. Und manchmal macht man sich da wirklich sehr viel Druck, dass man sich vielleicht darüber definiert, dass man viel malt oder strickt oder sonst irgendwie was. Aber wenn es in einer bestimmten Zeit, es gibt immer Zeiträume, wo das ganz normal ist, dass man das nicht mehr kann oder nicht mehr möchte oder irgendwas. Und dann das für sich einfach so zu sagen, okay, dann geht es jetzt halt einfach nicht. Oder dann ist es nicht so schlimm. Es ist kein Weltuntergang. Und ich weiß, viele Menschen sind natürlich auch so, dass sie über die Kreativität halt eben ihre Freude reinbringen. Aber es gibt auch viele andere Hobbys, mit denen man das machen kann. Und das zu akzeptieren ist vielleicht manchmal nicht ganz so leicht. Und ja, vielleicht ist es auch einfach wirklich jetzt gerade nicht das Richtige für dich. Und dementsprechend kann man die kreative Blockade auch dadurch so ein bisschen auflösen, dass man nicht so versucht, so zwanghaft, aber ich bin doch Malerin oder ich bin doch Zeichnerin oder ich bin doch Strickerin. Ich muss das doch können. Warum geht das jetzt plötzlich nicht mehr? Manchmal hat es auch durchaus Gründe, warum es jetzt aktuell gerade nicht so funktioniert. Und dann ist das Loslassen manchmal die bessere Variante. Und bei mir ist es zum Beispiel ganz häufig so gewesen, deswegen in so einen Phasen bin ich nicht lange drin, weil ich einfach sehr viele unterschiedliche Sachen gerne mache. Und wenn ich dann zum Beispiel mehr spazieren gehe stattdessen und halt abends nicht oder lese oder sowas, dann kommt bei mir automatisch immer schon diese Verknüpfung zu den anderen Hobbys mit dazu. Also mal ein ganz doofes Beispiel, was mir beim Notieren reingekommen ist, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel plötzlich ganz viel Fahrrad fahren möchte, dass man sich dann überlegt, ach Mensch, ich könnte ja eigentlich noch, keine Ahnung, so einen Flaschenhalter zum Kletten für meine Wasserflasche fürs Fahrrad gebrauchen. Und dann näht man die sich plötzlich. Und plötzlich hat man wieder was Kreatives gemacht, weil man eben diese Überkreuzung hat oder diese Überschneidung hat mit seinem anderen neuen Hobby, für das man gerade eine Begeisterung hat. Oder wenn ich jetzt halt stattdessen lieber mehr lesen möchte, ach Mensch, ich könnte ja noch eine Buchhülle machen, Mensch, da könnte man ja auch noch eine coole Stickerei drauf machen. Und zack, hat man plötzlich wieder sein kreatives Hobby mit drin, obwohl man gar nicht aktiv daran gearbeitet hat, jetzt sein kreatives Hobby wieder zurückzuerobern sozusagen. Und ich glaube, gerade wenn man eben in dieser kreativen Blockade auf dieser Art und Weise ist es wirklich am sinnvollsten, was anderes zu machen, das loszulassen, sich nicht daran festzubeißen, sondern zu sagen, okay, dann mache ich jetzt erstmal was anderes. Und das ist auch okay, selbst wenn es auch ein paar Jahre dauert. Klar guckt man da manchmal vielleicht ein bisschen wehmütig, so ging es mir ja auch die letzten 10 Jahre, als ich zum Beispiel das Spinnen nicht mehr gemacht habe und andere Dinge, die ich jetzt halt einfach wieder mache. Und es ist auch sehr schön, diese Hobbys wieder für sich zurückzuerobern, aber andererseits weiß ich auch, dass ich halt vorher auch gar nicht so viel Zeit gehabt hätte für diese ganzen Sachen. Und ja, genau, das wäre jetzt Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2, und das überschneidet sich ein bisschen mit der zweiten Art der kreativen Blockade, ist es, einen Nutzen zu finden. Also zum Beispiel ist es bei mir ganz oft, dass mir dann wieder was einfällt, wenn ich zum Beispiel ein Geburtstagsgeschenk sticken möchte oder basteln möchte. Und dann fallen mir einfach aus dieser Freude und dieser Begeisterung, ich möchte für jemand anderen etwas Schönes machen, fällt mir dann plötzlich ganz viel ein, was ich machen könnte. Und dann setze ich das auch um, weil bei Geburtstagen hat man ja meistens einen Termin oder Weihnachtsgeschenken, hat man meistens so einen Termin, der da dran steht. Und dann ja, setzt man das halt einfach aus dieser Freude heraus, die entsteht, dass man für jemand anderen etwas macht und nicht mal unbedingt für dieses kreative Ding, was man da macht, setzt man dann plötzlich was um, obwohl man eigentlich in einer kreativen Blockade drin war. Und das kann einen auch so ein bisschen wieder den Schub geben, dass man wieder was Schönes macht und was Kreatives macht, ohne dass man jetzt aktiv daran arbeitet, ja, ich muss jetzt ein Geburtstagsgeschenk machen, damit ich aus meiner kreativen Blockade rauskomme. Also es muss natürlich schon auch so ein bisschen von innen kommen, dieser Wunsch, für jemanden etwas zu machen. Das wäre jetzt ein Beispiel. Ein anderer Nutzen kann natürlich auch sein, dass man für seinen Verein irgendeine Fahne applizieren möchte oder irgendein Vereinslogo irgendwie sticken möchte oder irgendein Plakat malt oder sowas, wo man wirklich sagt, okay, ich mache das jetzt für uns oder ich möchte das für mich haben, dass ich mein Fahrradlogo oder Wer weiß, was es alles für Sachen gibt, dass man einfach für einen bestimmten Zweck etwas macht, sodass man einfach diese Freude nicht aus dem Akt des Handarbeitens oder aus des Kreativseins schöpft, sondern mehr aus der Vorfreude, dass man etwas danach für sich hat. Denn die Freude kann ja aus verschiedenen Quellen kommen und die muss nicht zwangsweise nur aus diesem Akt des Erschaffens heraus entstehen. Der dritte Punkt überschneidet sich auch mit der anderen Art der kreativen Blockade und das ist es, an Workshops teilzunehmen. Am besten natürlich vor Ort, finde ich persönlich, ist in solchen Situationen immer ganz gut, weil man einfach durch diese Gruppenenergie einfach die Vorfreude und die Begeisterung der anderen auch noch so ein bisschen mit aufsaugt. Man hat jemanden, der das Ganze betreut, der dir halt auch Hilfestellung geben kann, wenn irgendwas nicht so richtig funktioniert, den du fragen kannst und so weiter. Und das ist immer eine schöne Sache, wenn man halt wirklich sich so... ja, so ein bisschen entkoppelt fühlt von seiner eigenen Kreativität und dann einfach zu sehen, ach, was machen denn die anderen und cool, wie hast du das gemacht, dass man einfach diese Synergie, also diese Freude aus dieser Gruppenaktivität sozusagen herausschöpft. Online-Workshops gehen natürlich auch, aber ich muss gerade sagen, wenn man jetzt in so einer, in irgendwie so feststeckt, ist es durchaus besser, wenn man das Ganze wirklich vor Ort macht und sich in dieser Gruppenenergie sozusagen befindet. Es gibt natürlich auch Online-Workshops oder Kurse oder sowas, die mit so Facebook-Gruppen funktionieren oder generell mit so Gruppen-Chat-Funktionen, gibt es ja auch über Discord oder über WhatsApp und andere Messenger-Systeme, wo man sich auch Teil der Gruppe fühlt. Also das geht schon auch. Aber ja, genau, das wäre jetzt halt auch nochmal so ein Moment, wo man das Ganze, wo man einfach so ein bisschen getragen wird durch die Gruppe sozusagen. Ja, Tipp Nummer 3. Tipp Nummer 4 ist eine Challenge und die kann auch online stattfinden. Da muss man nicht unbedingt das so teilen, wenn man nicht möchte. Aber ich finde schon, so eine zeitlich begrenzte Challenge, dass man so eine Herausforderung, wenn wir mal in deutschen Begriffen bleiben, dass man sich zum Beispiel sagt, wie ich das jetzt gerade gemacht habe, einen Monat lang möchte ich jeden Tag ein bisschen was an meinen unfertigen Projekten weitermachen. Aber es geht halt auch zum Beispiel mit so einem Adventskalender, den ich letztes Jahr gemacht habe, dass man sich sozusagen diesen zeitlichen Rahmen setzt und man macht dann immer jeden Tag ein Kästchen sozusagen. Was gibt es halt? Es gibt ja auch tausende Challenges auf Instagram und Co., wo man dann halt so jeden Tag so einen kleinen, so eine kleine Aufforderung zum Beispiel hat. Oder man versucht, jeden Tag irgendwas in seinem Haus aufzuräumen oder besser zu machen. Halt so Kleinigkeiten, die einen so ein bisschen bringen. Und das gibt es halt auch beim Zeichnen und Malen. Da gibt es halt hier zum Beispiel den im Oktober, glaube ich, war das immer, ne? Weiß ich gerade nicht. Inktober, genau, wo man nur mit Schwarz-Weiß dann sozusagen arbeiten kann. Und man kann diese Challenges auch für sich alleine sagen. Man kann auch einfach sagen, okay, ich mache jetzt halt eine Woche das und das. Und zum Beispiel eine Challenge, die ich mich noch nicht getraut habe, selber zu machen, aber die ich total, womit ich liebäugle, vielleicht für etwas ruhigere Zeiten, wäre zum Beispiel ein Jahr lang jeden Tag so eine Phänologie-Räder zu machen. Also, dass man quasi für jeden Monat gibt es dann so einen Kreis, den man in die 30 Tage unterteilt oder 31 Tage, je nachdem, welchen Monat man so hat. Und dann gibt es das zum Beispiel, dass man dann halt den Monat lang immer den Himmel zeichnet oder malt, sodass man für jeden Tag sozusagen so ein kleines Tortenstück hat, was dann ausgefüllt wird. Und es ist halt klein genug, dass man das halt auch jeden Tag machen kann. Aber es ist halt trotzdem in der Menge ziemlich cool, dann am Ende halt auch als so kleines Kunstwerk zu haben. Und das gibt's halt, dass man den Himmel filmt oder nicht filmt. Oder einfach ein Foto machen, genau, dass man sich jeden Tag ein Foto macht vom Himmel oder von einem anderen Sachen naturbeobachtungsmäßig. Das gibt es natürlich auch mit Blättern, mit Insekten, alles, was man halt so machen möchte. Oder man sagt sich einfach, okay, ich dokumentiere einfach jeden Tag irgendwas, was ich beim Spazierengehen finde oder sonst irgendwie was. Da gibt es halt verschiedene Sachen und das finde ich total cool. Aber ich muss sagen, so ein ganzes Jahr ist schon wirklich etwas, wofür man sich sehr begeistern muss. Also so regelmäßige Sachen fallen mir auf so lange Zeiträume immer sehr schwer. Dementsprechend wäre das dann eher was, wenn ich das zum Beispiel mit einer Freundin zusammen machen würde oder mit meiner Mutter oder sowas, dass man dann sich das gegenseitig so ein bisschen hin und her tauscht und sagt, hey, guck mal hier, ich habe das heute gemacht, dass man so ein bisschen am Ball bleibt. Da muss man dann, muss jeder für sich selber gucken, welcher Typ ist man so, ne? Schafft man jetzt so Einjahres-Challenges, die können ja halt auch wieder schon überwältigend sein. Oder mache ich jetzt so eine Woche oder 3 Tage oder irgendwie sowas. Das wäre jetzt halt noch so eine Sache, die man so machen könnte, um einfach in so einer Rahmenbedingung kreativ zu sein und nicht so diese Fülle an Dingen zur Verfügung hat, wo man nicht so richtig weiß, wie man das anfangen soll. Genau, und das waren auch schon die Tipps für den ersten Typ, für den melancholischen und trostlosen Typ sozusagen, der kreativen Blockade, dass man nicht so richtig weiß und keinen Zugang so richtig dazu hat, zu der Kreativität mehr. Und da kommt aber ganz am Schluss nochmal ein ganz wichtiger Tipp für alle beiden Typen. Also hör dir vielleicht auch noch die andere kreative Blockade an oder spul vor bis zum Ende, wenn du eher der Typ der ersten kreativen Blockade bist. Zu dem zweiten Typ der kreativen Blockade habe ich ein bisschen mehr an Punkten. Einfach auch, weil mir das öfter passiert als der erste Typ. Denn wie schon gesagt, ich habe auch immer sehr viele Ideen. Also nochmal zur Zusammenfassung. Der zweite kreative Blockadentyp hat einfach so viele Ideen, dass er sich nicht entscheiden kann, welche zuerst, wie man das macht, wofür eigentlich und heute habe ich richtig viel Energie, was könnte ich denn machen, aber ich könnte das machen und das machen und das machen und das machen und das überwältigt einen schon wieder so viel, diese Entscheidung treffen zu müssen, dass man dann am Ende einfach gar nichts macht und dann im schlimmsten Fall an seinem Handy sitzt und weiter scrollt und sich weitere Ideen holt oder einfach nur, ja, gar nichts davon irgendwie umsetzt und sich dann abends ärgert, dass er nichts geschafft hat. Das ist kreative Blockade Typ Nummer 2. Ja, und für viele hört sich das wahrscheinlich auch in anderer Weise bekannt an, denn es ist natürlich auch eine Sache, die bei Menschen, die eine Diagnose haben, sehr bekannt ist. Und ich persönlich habe keine ADHS-Diagnose, weil ich noch nie irgendwo hingegangen bin, um mir irgendwas diagnostizieren zu lassen. Aber es ist bei mir auf jeden Fall so, dass ich mich in den ganzen Techniken, die für ADHSler gut sind, sehr wiedererkenne und die funktionieren bei mir sehr gut. Also ich werde nicht behaupten, dass ich ADHS habe, aber es ist schon so, dass sich da sehr viel überschneidet und ich mich da sehr wiedererkenne. Und ich beschäftige mich dementsprechend halt auch schon seit ein paar Jahren damit und habe da inzwischen ganz gute Mechaniken für mich gefunden, um damit klarzukommen und um das Ganze auch zu nutzen als Chance, um mit meiner Umwelt besser zu interagieren und natürlich auch, um eben solche kreativen Blockaden für mich besser auflösen zu können. Also, die überwältigte kreative Blockade oder überwältigende kreative Blockade rührt ganz oft daher, dass man zu viele Ideen hat, die man so im Kopf schwirren hat. Und dann kommt so ein Energieschub und man möchte unbedingt was machen. Und dann steht man aber so da und weiß nicht so richtig was. Und das ist halt problematisch daher, weil man dann oft entweder ganz viele unterschiedliche Sachen anfängt dadurch. Also dass man dann halt, wenn so ein Energieschub mal kommt, dann fängt man dann halt eine Sache irgendwie an. Und dann funktioniert aber vielleicht irgendwas nicht oder die Energie ist dann halt schon wieder weg und dann liegt es halt da. Und dadurch häufen sich diese unfertigen Projekte, die man so angefangen hat. Und das sorgt meiner Meinung nach auch ganz oft dafür, dass man im Hinterkopf schon hat, wenn ich das jetzt auch noch anfange, dann bringe ich das ja wieder nicht fertig. Und deswegen möchte ich das jetzt auch, aber dann mache ich das lieber nicht. Und dann überlegt man, was könnte ich denn sonst noch machen? Und ich glaube, dieser Zweifel, ob ich das überhaupt schaffe, der sorgt so ein bisschen dafür, dass man was nicht startet, weil man sich ja irgendwann halt dann doch kennengelernt hat. Gerade so über 30, 40 ist man ja dann schon auch mit sich ein bisschen bekannter und weiß dann, ah, naja, dann liegt es dann wieder rum, das will ich eigentlich auch nicht. Oder man hat nicht vielleicht nicht das ganze Material da. Und dementsprechend ist es natürlich ja schwierig. Und für solche Tage, wo man so richtig viel Energie hat, hilft es mir total, einfach mit dem Einfachsten anzufangen. Wenn ich jetzt anfangen würde, jetzt dann sofort mein Bad auseinanderzunehmen und da eine Mosaikwand dran zu klatschen, das dauert halt einfach mehrere Tage und ich weiß dann manchmal vielleicht schon, ja, ich habe dafür nicht die Zeit oder ich habe dafür nicht die Energie, das alles zu schaffen an einem Tag, dann schaue ich, okay, was kann ich denn an einem Tag machen? Was ist das kleinste oder am einfachsten zu umzusetzende Projekt, was ich schon immer mal machen wollte. Das sind ja halt viel so Projekte, ach, das wollte ich schon immer mal machen, das habe ich irgendwo gesehen und jetzt will ich das mal machen. Das wäre jetzt so eine Variante, sodass man diesen Erfolg auch für sich genießen kann, dass man das an einem Tag geschafft hat. Zum Beispiel wäre das jetzt, möchte ich jetzt eine Mosaikwand in meinem Bad machen? Möchte ich ein paar Grußkarten basteln für das Osterwochenende? Oder möchte ich jetzt ein neues Stickbild anfangen? Oder dies oder das? Und dann suche ich mir halt einfach die Grußkarten aus und mache die fertig. Und dann ist dieser kreative Drang befriedigt. Man hat was fertig, man hat was Schönes, was man weiter verschenken kann. Und so ist es für mich eher so, dass ich halt so große Projekte immer eher erstmal so in den Hinterkopf reinschiebe. Manchen hilft es, das aufzuschreiben. Mich persönlich würde das total überwältigen, wenn ich alles aufschreiben würde, was ich an kreativen Ideen habe, weil das dann so eine riesenlange Liste wird. Also das hier reicht wahrscheinlich nicht mal. Und wenn ich dann da drauf gucke, werde ich, glaube ich, eher traurig zu sehen, was ich alles noch so gerne machen möchte, aber noch nicht geschafft habe. Und dementsprechend versuche ich mich da eher von den Impulsen, die so kommen, oder von den Gelegenheiten oder Zeitfenstern, die kommen, eher so lenken zu lassen oder so, ja, mittragen zu lassen, dass ich nicht das Gefühl habe, ich habe noch zu wenig geschafft. Also das finde ich ein bisschen schwierig. Bei manchen von euch funktioniert es vielleicht, so eine Liste zu machen. Aber für mich sind To-Do-Listen immer eher so, dass ich das Gefühl habe, jemand schreibt mir vor, wortwörtlich, weil man hat es ja aufgeschrieben, was ich zu tun habe. Und das funktioniert bei mir gar nicht. Deswegen funktionieren To-Do-Listen auch eher weniger bei mir. Manchmal hilft es so als Merkzettel jetzt, so für einen Einkaufszettel oder sowas. Oder wir haben auch jetzt hier für das Dachgeschoss zum Beispiel auch so eine To-Do-Liste. Aber es ist halt mehr so eine Gedankenstütze als alles andere. Und die wird jetzt auch nicht akribisch abgearbeitet. Das von daher funktioniert so semi-optimal. Dann ist natürlich auch noch die Sache, man schafft es, also gerade wenn man sich so eine Liste dann mal gemacht hat, man schafft es in seinem ganzen Leben in der Regel nie, alle so eine Projekte zu machen. Und ich habe für mich einen ganz guten Trick gefunden, um mich da so ein bisschen rumzumogeln. Und zwar kombiniere ich Ideen miteinander. Und ich sammle die immer so ein bisschen im Hinterkopf. Und das ist auch nicht die ganze Zeit, dass ich an alles so denke. Aber es ist zum Beispiel ganz oft so, dass ich irgendwas, so verschiedene Projekte gesehen habe und dann kommt das eine Projekt, was alles miteinander, nicht alles, aber mehrere miteinander kombiniert. Nehmen wir mal ein Beispiel, was ich selber gemacht habe, und zwar, man möchte vielleicht so Nadelmalerei voll gerne machen und man möchte auch gerne mal bestimmte Motive so ausprobieren, aber das jetzt halt einfach so zu machen, ohne dass es jetzt irgendwie, ja, einen Nutzen hat oder so, ist halt auch wieder blöd. So, und dann kommt dein kleiner Neffe und sagt, ah, ich liebe Glumanda, ein Pokémon. So, okay, das heißt, das hat schon mal zwei Funktionen erfüllt, nämlich, oder drei, es ist ein Geschenk für meinen kleinen Neffen, der freut sich dann total darüber. Ich kann ein bisschen Nadelmalerei üben und ich kann mal ein Pokémon sticken, was auf meiner To-Do-Liste sozusagen draufsteht. Weil ich meine, man muss ja auch mal ehrlich sein, wenn man sehr viele kreative Ideen hat, dann produziert man schon sehr viel und dementsprechend hat man auch immer sehr viel rumliegen, was dann so an fertigen oder unfertigen Sachen so da ist. Und wenn man die Sachen so ein bisschen kombinieren kann miteinander, dann ja, hat man wie so eine Synergie da draus und man muss sich dann nicht um zu so viel extra kümmern. Denn oft ist es ja auch bei uns kreativen Chaoten, sage ich jetzt mal, ist es ja eher so, dass wir einfach viele Dinge mal ausprobieren wollen, dass es gar nicht großartig darum geht, jetzt ein Experte oder Meister in dem Fach zu werden, sondern man möchte einfach nur gerne mal ein Mosaik an die Wand machen. Und dann ist auch schon wieder gut. Mehr braucht man dann dafür nicht, ne? Oder man möchte mal Makramee machen, jetzt zum Beispiel mit meinen Blumenampeln oder sowas. Und mehr möchte ich über Makramee auch gar nicht wissen. Und dementsprechend, wie gesagt, ist es ganz schön, wenn man so Nutzen und verschiedene Projekte so verbinden kann miteinander. Wenn man sich das so ein bisschen antrainiert, die Projekte im Hinterkopf auszuhalten und zu sagen, du bist jetzt nicht dran, jetzt ist erstmal das dran, dann hilft einem das total, den richtigen Moment für das jeweilige Projekt zu finden. Und das war so ein Learning, was ich so mit um die 30 hatte. Da hatte ich Pumora ja schon eine ganze Weile, meine Firma, und hatte aber dort selbstgezeichnete Meerschweinchenbilder, Buttons, Filzaufnäher, ich hatte Wolle verkauft, ich hatte Stickgarn verkauft, Anleitungen und so weiter. Ich habe halt so viele unterschiedliche Sachen gehabt, die nicht so wirklich was miteinander jetzt zu tun haben. Also die Leute, die das einkaufen, sind halt eher sehr unterschiedliche Menschen. Und ich habe halt immer wieder von vorne angefangen gefühlt, wenn ich halt mich wieder für was anderes begeistert habe, habe ich das andere alles weggemacht sozusagen und habe wieder von vorne angefangen. Und mir kam dann irgendwann so dieses Bild von einem Garten, wo ich so immer jedes Jahr ausgesät habe. Und anstatt dann, also und dann voller Ungeduld, weil es halt nicht schnell genug wächst, habe ich halt jedes Mal wieder umgegraben, bevor alles keimen konnte und halt dann ein Baum draus werden konnte oder eine Tomate oder sonst was und ich dann die Früchte davon ernten kann, also den Ertrag meiner Arbeit sozusagen kriege, habe ich das Ganze mal umgegraben, habe wieder neu ausgesät, habe mich geärgert, es dauert alles zu lange, warum ist das alles blöd, fängst dann wieder an, alles umzugraben und es geht halt immer so weiter, weil man einfach dem Ganzen nicht die Zeit gibt, um zu reifen. Und das war so ein Moment, wo ich so gemerkt habe, ah, okay, ich muss daran irgendwas ändern. Und dementsprechend habe ich das Bild so ein bisschen für mich umgeformt, dass man halt einen Bereich für sich fertig macht, das aussieht und dem Ganzen Zeit gibt. Und wenn man was anderes machen möchte, dann sollte es darauf aufbauen. Wenn ich jetzt sage, okay, mein Fokus ist jetzt aufs Sticken, ich habe das ja irgendwann dann umgewechselt aufs Sticken. Alles, was ich noch an anderen Sachen dazu machen möchte, muss in dem Kontext von diesem Sticken passieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel was färben möchte, dann färbe ich doch einfach mein Stickgarn oder meinen Stoff. Wenn ich mal Stoff bemalen möchte und irgendwie was Cooles machen möchte, dann mache ich das doch so, dass ich das dann gleich in eine Stickerei, also für eine Stickerei sozusagen mache. Da habe ich zum Beispiel auch dieses Cyanotypie ausprobiert, wo man halt so eine Flüssigkeit auf den Stoff drauf macht und dann so Dinge drauflegt und das dann in die Sonne packt und dann entwickelt dann sich die Farbe halt außenrum. Also alles, was abgedeckt ist, ist dann sozusagen ausgeblendet. Und das hätte ich jetzt auch als Bild für die Wand machen können. Aber ich habe mir gedacht, Mensch, wenn ich das auf Stoff mache, dann kann ich den Stoff ja danach noch für was benutzen zum Sticken. Und so habe ich dann halt eine Motte drauf gestickt und sowas. Und wenn man das Ganze immer so ein bisschen abrundet auf ein Thema, was halt vielleicht das Hauptthema von einem ist, war jetzt in dem Fall Sticken, dann hat man nicht mehr so das Gefühl, dass man hier hingreift und da hingreift und da macht man was, man verschießt seine Energie nicht so in alle Richtungen, sondern man baut sich so systematisch seinen Weg oder sein Türmchen. Also alle Dinge sind dann aufeinander aufbauend und das fühlt sich viel erfüllender an, also viel sinnstiftender an. Oder zielstrebiger, wer weiß, aber halt, es ist halt nicht mehr so ein Kuddelmuddel, sondern plötzlich sind es geordnete Bahnen, obwohl man eigentlich trotzdem viele unterschiedliche Projekte macht. Und das hat mir persönlich total geholfen, war so ein richtiger Wechsel und Wandel eigentlich auch in meinem Denken in Bezug auf meine Firma. Und ab da lief es dann auch besser. Und das ist halt wirklich immer so ein Punkt, der vielleicht auch in Bezug auf Kreativität jetzt im Hobbybereich auch eine gute Sache ist, dass man eben guckt, wie kann ich Dinge miteinander kombinieren, wie können sie im großen Ganzen sozusagen zusammenpassen, sodass es sich nicht so anfühlt, als ob ich ständig irgendwas Neues anfange, ohne Sinn und Verstand. Denn ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen ja, dieser Punkt, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Wohnung verschönern möchte und ich probiere lauter kreative Techniken aus, um meine Wohnung schöner zu machen, dann ist das schon mal wieder so ein Punkt, wo man irgendwie so eine Art Ziel dahinter hat, wie so ein Schirmprojekt, was da drüber ist. Und alle kreativen Projekte, die da drunter stattfinden, kann man eben auch in seinem Kopf immer auch da dementsprechend einkategorisieren. Wenn ich dann also auf Instagram wieder die neueste, coolste Idee, die ich gerne noch ausprobieren möchte, finde, die passt aber nicht zu meinem übergeordneten Projekt, ich möchte meine Wohnung schöner machen, dann kann ich auch sagen, nee, das ist für später dann mal. Das kann man ja durchaus für sich so wegschieben und sagen, ja, muss ich jetzt nicht unbedingt machen. Aber ist eine schöne Idee, aber ich brauche es jetzt gerade nicht. Das ist doch okay. Man kauft ja auch nicht alles zu essen ein, nur weil es da ist und lecker aussieht, sondern man kann ja auch sagen, ach, guck mal, das wäre doch mal eine nette Idee für eine Party oder sowas. Das, diesen Rahmen für sich zu schaffen, auch in diesem Bereich der Ideen, um diese Impulse so ein bisschen einzugrenzen oder in ein bisschen mehr auszurichten und bestimmte Bahnen zu lenken, finde ich eine ganz wichtige Sache, weil man sonst immer nur von seinen Impulsen gesteuert wird. Und das ist halt auch nicht sehr gesund, wenn man das langfristig immer so macht und dem Ganzen dann zu viel Freiraum gibt. In diesem ganzen Kontext habe ich ja schon beim ersten Typ gesagt, sind zum Beispiel Challenges auch eine gute Sache, weil ich glaube, wenn man so viele Ideen hat, braucht man so einen gewissen Rahmen. Das habe ich ja gerade auch schon so gemeint mit diesem Schirmprojekt sozusagen, diesen Rahmen. Und ein Challenge ist ein Rahmen, den man nutzen kann dafür. Also wenn man jetzt, wie zum Beispiel mit dieser Phänologie-Challenge, oder man sagt sich, okay, ich mache jeden Tag ein Granny Square, oder, keine Ahnung, jeden Tag sticke ich an irgendwas weiter oder sowas. Oder ich mache, in einem Monat verbrauche ich so und so viel Strickgarn. Das gibt's ja auch. Dass man sich so einen Rahmen schafft, entweder als Gemeinschaft, als Gruppe, oder man macht das für sich alleine, kann man natürlich auch machen. Aber das Schöne bei Challenges, die man mit anderen zusammen macht, ist natürlich auch immer so ein bisschen, dass man sich gegenseitig so ein bisschen am Ball hält, dass man diese Freude teilt, diese Challenge-Energie, dass man halt auch sieht, was haben die anderen gemacht, und man halt so vielleicht auch ein kleines bisschen schlechtes Gewissen kriegt, weil man heute noch nichts gemacht hat, und dann macht man aber erst recht dann am nächsten Tag dann ein bisschen mehr oder sowas. Und selbst wenn es sowas ganz Banales ist, wie dass man einfach eine Woche seine unfertigen Projekte zusammen mit einer Freundin macht und dann schickt man sich dann halt über Messenger oder sonst was ein Foto, was man alles geschafft hat oder sowas. Das muss nicht mal unbedingt diesen großen Online-Rahmen haben, dass irgendjemand eine Challenge anfängt, sondern das kann auch im Privaten sein, dass ihr das mit Freunden, mit Geschwistern, mit Eltern, sonst irgendwie was, mit euren eigenen Kindern, wenn ihr alt genug seid dafür. Das ist halt durchaus eine coole Sache, die man so für sich machen kann, und dafür mag ich Challenges total gerne, und deswegen habe ich ja auch jetzt im April die Challenge gemacht für mich mit den unfertigen Projekten und fange jetzt im Mai die nächste Challenge für mich an, weil mir das total hilft, fokussiert zu bleiben auf ein Projekt und nicht so sehr abzudriften. Heute mache ich mal Bügelperlen und heute mache ich mal das und morgen mache ich mal das. Es gibt so Zeiten, wo das gut passt, aber in der Regel ist es eher anstrengend, wenn man zu viel hin und her springt, vor allem, wenn man den ganzen Kram ja auch immer wieder aufräumen muss, und wenn das alles 5 unterschiedliche Projekte mit 5 unterschiedlichen Materialbatzen ist, dann wird es sehr schnell sehr unübersichtlich auf so einem Küchentisch oder wo auch immer ihr bastelt. Dann nochmal zu einer praktischeren Lösung noch. Also, ich finde es immer ganz gut, Projekttaschen, Kisten, sonst irgendwie was zu haben, dass wenn ihr mit einem Projekt nicht fertig werdet, dass ihr das alles gesammelt mit dem ganzen Werkzeug, wenn es geht, jetzt Scheren vielleicht nicht unbedingt, aber alles, was jetzt spezifisch für dieses Produkt ist, Projekt ist, in eine Tasche, in eine Kiste oder sowas packt, sodass, wenn ihr mal den Impuls habt, ich könnte da ja mal dran weiterarbeiten, euch das einfach nehmen könnt und weiterarbeiten könnt, ohne extra erstmal zu gucken, welche Nadel habe ich jetzt dafür nochmal benutzt. Der Kleber ist dann vielleicht schon alle oder sowas. Also, dass die Blockade, also die Barriere zwischen dem Impuls, etwas zu tun, und dem eigentlichen Tun so niedrig wie möglich ist. Dass ihr nichts raussuchen müsst dafür extra, sondern einfach Projekt greifen, loslegen, fertig. Weil so viel Energie geht's verloren, wenn man sich erstmal überlegen muss, wie möchte ich das denn machen? Was brauche ich dafür? Wenn diese Recherche erstmal losgeht, hat man eben diese Energie oft verpufft. Apropos Recherche. Ich finde es auch immer ganz gut, wenn man so einen kreativen Schub kriegt, dass man, und man hat aber vielleicht schon so viele Sachen, die man gerade schon angefangen hat, dass man diese kreative Energie erstmal umsetzt in Recherche. Also ich schaue dann halt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sag jetzt mal wieder die Mosaikwand, wenn ich jetzt, oder nee, sagen wir mal, hier so Bügelbilder mit Wachs machen. So, das heißt, ich habe keine Ahnung davon, wie das funktioniert. Also technisch gesehen natürlich, ne, du musst halt mit dem Bügeleisen und dann Wachs und bla und hast wahrscheinlich noch irgendwas dazwischen oder so. Enkaustik, glaube ich, heißt das, ne? Ja. Und dann wäre halt ein Schritt, um diesen Drang und diesen Druck erstmal abzubauen, erstmal zu gucken, okay, recherchieren, was brauche ich dafür? Ich habe dann meistens Zettel, wo ich das alles draufschreibe oder man hat so ein Büchlein, so ein Notizbüchlein dafür, schreibt sich das alles auf, was man dafür bräuchte und so weiter. Und dann ist es besser für mich persönlich, gerade wenn der Impuls so spontan kam durch irgendein Instagram-Video oder sonst irgendwie was, dass dann auch erstmal Zeit vergeht, damit ich weiß, ob dieser Impuls eigentlich wirklich Sinn macht für mich oder ob der jetzt wirklich für mich da war oder ob es einfach nur ein cooles Video war und es hat mich begeistert in dem Moment. Denn nicht alles, was uns begeistert, müssen wir jetzt unbedingt umsetzen. Also manchmal ist es auch wirklich so, ich glaube, es gibt so Herzensprojekte, die man auch viele Jahre mit sich mitträgt, die man gerne mal umsetzen möchte. Da würde ich jetzt nicht so einen Stopp davor setzen unbedingt. Aber es gibt so viele Sachen, wo wir uns einfach ja beeinflussen lassen, wo wir so Dinge gezeigt kriegen, die gar nicht zu uns passen, die aber cool sind, für die wir Begeisterung empfinden können, die wir als cool empfinden und dementsprechend den Impuls haben, oh cool, sowas will ich auch mal machen, aber die eigentlich von der Art und Weise her nicht zu uns passen. Das ist zum Beispiel bei mir das Thema, alles was mit Plastik zu tun hat, zum Beispiel diese Schrumpffolie, die man dann im Backofen macht oder Glitzer. Diese Schrumpffolien sind so ziemlich das komplette Gegenteil für meine Werte und für mein Inneres sozusagen. Es ist Plastik, man macht das in den Ofen, wo man eigentlich auch sein Essen drin macht. Ich weiß nicht, wie viel Weichmacher, was für Chemikalien dünsten da aus. Ich möchte eigentlich auch keine Plastikdinge irgendwo rumhängen haben und so weiter. Aber es gibt coole Sachen, die man damit machen kann. Und ich finde es auch total spannend, mir das anzugucken. Aber es muss nicht auf meine To-Do-Liste sozusagen drauf. Es muss nicht auf die Liste der Dinge, die ich irgendwann gerne mal machen möchte, weil es an und für sich mit meinen Kernwerten überhaupt nicht übereingeht. Aber wenn man sich von diesem Impuls leiten lässt, wo man gerade ein Video gesehen hat, dann macht man das dann plötzlich und im Nachhinein fragt man sich dann manchmal, ja gut, und was mache ich jetzt damit? Weil ich mag eigentlich kein Plastik und eigentlich will ich das alles gar nicht im Haus haben oder gekauft haben und so weiter. Und da gibt es halt auch manchmal dann Frustration im Nachhinein, wenn man Dinge dann halt spontan umgesetzt hat. Und um mal wieder ein bisschen zu der kreativen Blockade zurückzukommen, die durch diese vielen Ideen entstehen. Manchmal ist es ganz gut, wenn man Langzeitprojekte hat. Also ich habe immer Langzeitprojekte. Das ist einmal hier dieser Kreuzstich-Sampler. Ich weiß gar nicht, warum es Sampler heißt, aber hier sind alle Pokémon drauf aus der ersten Generation. Daran werde ich auch noch einige Jahre sticken. Das habe ich 2020 angefangen. Bin jetzt, glaube ich, bei 15% oder so. Ich weiß es gar nicht, vielleicht bin ich auch schon weiter. Und dann habe ich noch eine Häkeldecke. Und diese Langzeitprojekte helfen mir, wenn ich kreativ sein möchte, an etwas weiterzumachen, ohne dass ich drüber nachdenken muss, großartig. Also ich greife mir die halt einfach, mache dann weiter und wenn mir die Energie wieder ausgeht, dann kann ich sie halt auch wieder weglegen, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen haben muss, weil die Dinger sowieso nicht innerhalb von 1-2 Tagen fertig gemacht werden können. Und das hilft mir total mental, einfach zu sagen, ja, gut, dann mache ich jetzt hier mal 1-2 Stündchen und wenn ich keine Lust mehr habe, dann höre ich halt einfach auf. Und das ist so entspannend, das so im Hinterkopf zu haben, dass man das hat, weil man halt manchmal ja wirklich so diese kreative Energie hat und man will irgendwie was machen und dann staut sich das so an, wenn du das nicht rausbringen kannst sozusagen. Und dann ärgert man sich halt und ist so ein bisschen rastlos und fängt dann irgendwelche Dinge an. Und mit diesen Langzeitprojekten kann man zumindest diesen Druck so ein bisschen in Schach halten und kann das so ein bisschen, ja, halt rauslassen, den kreativen Druck. Und
Ja.
Zwei Projekte, zwei Langzeitprojekte finde ich ganz gut. Ich habe eigentlich drei, ne? Aber das Spinnprojekt ist tatsächlich nicht mehr ganz so langfristig. Aber halt wirklich zwei, drei Langzeitprojekte ist vielleicht ganz gut. Auch unterschiedliche Sachen, wie jetzt bei mir mit dem Kreuzstich und mit dem Häkeln und mit dem Spinnen. So dass man, wenn man keinen Bock auf Sticken hat, kann ich immer noch häkeln. Wenn ich nicht häkeln möchte und nicht sticken möchte, dann habe ich immer noch das Spinnen. Und so wechselt sich das auch ab. Weil wenn man, glaube ich, nur ein Langzeitprojekt hat, dann kann das halt auch langweilig werden, dass man keinen Bock hat auf dieses hier. Und dann kann man sich so ein bisschen abwechseln. Ja, die Leute unter euch, die immer nur ein Projekt auf einmal machen, werden sich jetzt wahrscheinlich denken, was ist denn bei euch los? Aber so geht es, glaube ich, nicht. Ich weiß, dass es nicht nur mir so geht. Und vielleicht ist es ja ein Tipp, der bei euch hilft, um zumindest an Tagen, wo ihr euch nicht entscheiden könnt, was ihr machen wollt, habt ihr das Langzeitprojekt, was ihr machen könnt, Podcast an und dann immer gib ihm mit den Stickstichen oder Häkelblümchen. Dann gilt auch hier, wie beim ersten Typ, dass zusammen Dinge machen, zum Beispiel in Form von Workshops, aber auch hier, weil die Begeisterung ist ja da, wenn man sich mit seiner Freundin verabredet, um zusammen irgendwas Kreatives zu machen, dann hat man auch so ein bisschen diesen Partnerschaftseffekt, dieses, wir haben das uns gegenseitig ja versprochen, also machen wir das jetzt halt auch und dann setzt man die ganzen Sachen nochmal ganz anders um, weil man einfach diesen Termin gesetzt hat, sich das versprochen hat und so weiter. Und das gibt einem dann auch oft diesen Rahmen, diese Rahmenbedingungen, um dann halt auch wirklich diese eine Sache zu machen und nicht noch die 10 anderen Sachen, die man theoretisch an dem Tag auch machen könnte. Also das hilft mir tatsächlich auch, zu sagen, okay, wir machen heute das und das zusammen. Zum Beispiel habe ich mit meinen Kindern damals, haben wir immer so eine Schnellzeichen-Challenge gemacht. Und zwar haben wir uns dann immer mal, also es war auch nicht jeden Tag, aber halt immer mal haben wir uns so eine, das gab so eine Webseite, wo da kannst du dir mit einem Timer so zufällige Bilder ausgeben lassen zum Zeichnen. Da gab es halt Landschaften, Tiere und Menschen und so weiter. Konnte man dann so Hände und Füße, weiß ich nicht, aber oder Gesichter und so weiter. Wir haben meistens so Tiere genommen, weil das immer am lustigsten war. Und dann kannst du dir einstellen lassen, soll das Bild halt alle eine Minute wechseln oder alle 5 Minuten oder alle 10 Minuten ging es vielleicht noch. Und dann saßen wir halt da mit unseren Blöcken und wir haben das immer auf eine Minute eingestellt. Und dann haben wir dann halt immer gezeichnet. Und das war halt echt cool, um auch so ein bisschen zu schulen, dieses Schnellerfassen von der Form. Man merkt, meine Nase juckt heute schon wieder so ein bisschen, weil ich Heuschnupfen habe. Sehr nervig. Es ist dann halt wirklich so, man kriegt halt ein besonderes Gefühl für die Sache und ich selber hätte das wahrscheinlich nicht lange durchgehalten. Aber dadurch, dass dann halt mindestens einer von den Kindern dann halt auch mal gesagt, hey, wollen wir das mal wieder machen? Dann hat man das dann halt spontan einfach gemacht und dann war gut, ne? Also gerade wenn man jetzt so in der Familie vielleicht auch kreative Köpfe mit dabei hat oder im Freundeskreis, sich da so ein bisschen zu verabreden und was zu machen. Und sei es nur wirklich, dass man im Café zusammensitzt und noch ein bisschen was weiterstrickt oder sowas und sich dabei unterhält oder bei einem Besuch oder sowas. Das ist natürlich halt ideal, wenn man halt in seinem Umkreis halt auch Menschen hat, die sich für sowas begeistern können. Hat natürlich auch nicht jeder, aber wie gesagt, es gibt ja auch online diese Sachen, nur auf dieser, die Challenges sozusagen, nicht die Challenges, aber halt so Workshops und so weiter. Das habe ich ja schon bei dem ersten Teil der Blockadensache schon dargelegt und quasi im kleinen Rahmen geht das auch mit Menschen aus deinem eigenen Umfeld im ganz, ganz kleinen Rahmen. Und verwandt damit ist natürlich auch, dass man die Schwelle des Idee und Umsetzung, dass man die auch niedrig halten kann mit so fertigen Kits. Denn ein ganz großer Punkt, wenn man sehr viele unterschiedliche Interessen hat und sehr viele Ideen hat, ist es wirklich oder kann es zu einer Belastung werden, dass man sich die ganzen Materialien und Werkzeuge kaufen muss. Und das finde ich immer wieder, gerade wenn man jetzt irgendwas nur ausprobieren möchte, wie jetzt zum Beispiel ich mit meinem Mosaik, ich muss mir ja trotzdem diese Knipszangen kaufen und trotzdem 1000 Fliesen und so weiter unterschiedliche kaufen. Ne? Also es ist immer sehr viel mit Kaufen verbunden und da finde ich es, und dann hat man ganz viel übrig vielleicht auch, da finde ich es ganz schön, wenn man so einen Kit hat, wie zum Beispiel Stickkits oder auch für Mosaik gibt es, denke ich, sowas auch, dass man alles Material hat, was man braucht und auch nicht so viel Reste danach übrig bleiben, dass du im Idealfall die Sachen auch so zusammengestellt bekommen hast, dass die Qualität auch passt, dass man dann nicht so viel Schnulli hat. Also dementsprechend so ganz billige Kits würde ich halt auch eher immer von abraten, weil man sich dann manchmal mehr drüber ärgert, warum Sachen kaputt gehen und nicht passen oder sowas. Und dementsprechend, ja, ein schönes Beispiel ist zum Beispiel, ja, sehr schönes Deutsch heute, ist so ein Miniatur- Sachen. Da hatte ich, glaube ich, letztes Jahr ja mal schon eins gemacht und habe jetzt auch zu Weihnachten von meinem Jüngsten auch wieder ein Miniaturset gekriegt, wo einfach alles schon drin ist. Und wenn ich jetzt eine Miniatur komplett aus dem Nichts selber basteln müsste, bräuchte ich so viel Zeug. Also ich finde diese Videos mit den ganzen Miniaturkünstlern immer total toll, aber was einem immer wieder auffällt, man braucht halt, klar, man braucht nur kleine Mengen und so weiter, aber man braucht so viele unterschiedliche Dinge oder ja, damit es halt cool aussieht auch am Ende und dann hier nochmal eine Farbe und dann da nochmal was und hier nochmal Styrofoam und weiß gar nicht was und wenn ich jetzt wirklich nur eine einzige Miniatur machen möchte, ist es viel zu viel, wenn ich das alles dazu kaufe. Klar, man kann das natürlich auch alles ein bisschen anders machen und so weiter, aber wenn ich einen bestimmten Look erreichen möchte, brauche ich eben auch bestimmte Werkzeuge und so weiter. Und wenn ich das alles in einem Kit zusammen habe, in so einem Bastelset, dann habe ich alles da drin. Dann habe ich halt nur eine ganz kleine Tube von der Farbe oder eine ganz kleine Tube von dem Kleber und muss nicht eine große Tube kaufen, die ich dann halt nie benutze und dann irgendwann eintrocknet. Ne? Also das finde ich immer eine sehr schöne Sache und das geht auch so ein bisschen einher mit dem einen Punkt, den ich meinte, dass wenn man seine Projekte halt auch wirklich immer in eine Kiste reinpackt, sodass man die griffbereit hat, so einen Kit hat man halt auch dann griffbereit. Ich habe jetzt das zum Beispiel auch schon so ein bisschen mehr rausgelegt, weil ich das gerne demnächst mal anfangen möchte. Oder machen möchte, anfangen und beenden wäre vielleicht schon auch ganz schön, dass ich das halt auch hier aufbauen könnte. Ich mache mir das auch zusammen, zu Pfingsten wäre noch eine Idee. Aber es ist halt schon sehr hilfreich, wenn man sich um das Material und das Werkzeug nicht mehr so eine großen Gedanken machen muss, um ins Tun zu kommen, sondern wenn das alles schon vorbereitet ist. So, und nun kommen wir doch zu dem einen großen Punkt, den ich euch wirklich ans Herz legen möchte. Der ist auch nicht neu, der ist auch nicht innovativ, aber es ist einer der größten Hebel, die ihr habt, um eure kreative Blockade zu lösen, egal welche Form von beiden. Und das ist, ihr könnt es wahrscheinlich schon nicht mehr hören, einfach nicht so viel auf Social Media unterwegs sein. Denn dieser viele Input, das macht uns wirklich kaputt. Ich merke das bei mir selber. Ich habe mir aufgeschrieben, wir brauchen nicht noch mehr Input oder Output. Also wir müssen auch nicht noch mehr machen. Wir brauchen mehr Sinn und Sinnlichkeit. Und das ist halt, wir brauchen mehr, warum wollen wir das dann machen? Wozu bringt mir das Freude? Oder ist es einfach nur wie so eine Gier nach irgendwelchen Dingen. Manchmal kommt mir das so vor, als ob das ewige Scrollen und dieses Suchen nach, man sucht ja auch nicht aktiv, man wird ja nur beschallt. Es ist ja wirklich, da habe ich neulich auch sehr krasse Sachen zugesehen in einem Essay, dass diese Social-Media-Scroll-Geschichte in Bezug auf die Posts, aber auch auf die Short-Videos, also auf die Kurzvideos, noch schlimmer, dass das halt wirklich eine Suchtgeschichte auslöst. Und wenn wir uns die ganze Zeit beschallen mit den Sachen, es geht ja auch gar nicht darum, sich Impulse zu holen, aber wir kriegen sie unkontrolliert zugeworfen, wenn wir die ganze Zeit auf Instagram oder auf Short-Videos oder sowas scrollen. Und wir brauchen wirklich nicht noch mehr Ideen. Sie sind alle schon hier drin in unseren Köpfchen, in der Regel. Und es glaube ich, bei jedem im Kopf so ein paar Ideen, die man gerne noch mal machen möchte. Und das Handy wegzulegen oder den Computer auszumachen, in meinem Fall jetzt, ich bin nicht so die Handyperson, den Computer auszumachen, den Bildschirm wegzumachen, das ist einer der größten Hebel, die wir alle haben, wenn wir viel, also selbst wenn wir ich in Anführungszeichen nur eine Stunde auf Social Media sind. Ich finde eine Stunde auf Social Media schon auch sehr, sehr viel. Dieses ständige Einprasseln von Dingen, von denen wir nicht kontrollieren können, was es eigentlich für Dinge sind, die wir sehen werden, finde ich sehr, sehr kritisch. Und das ist wirklich ein Punkt, wenn wir das nicht mehr so haben, wenn wir das für uns sagen, okay, ich mache das jetzt halt nicht, vor allem vorm Schlafengehen nicht, oder direkt morgens, also um das Bett herum eine handyfreie Zone zu machen. Das habe ich mir zum Glück nie angewöhnt, weil ich immer am Computer meine Sachen gucke und nicht so sehr am Handy. Aber es ist wirklich, es macht einen Unterschied, weil uns das so beschäftigt hält im Kopf, diese vielen Impulse zu verarbeiten, egal was wir da sehen. Ich finde das auch ganz furchtbar, wenn ich dann doch mal in so einen Zirkel, wie nennt sich das, in so einen Kreislauf reinkomme, wo ich halt zum Beispiel auch mal abends oder sowas vorm Schlafen gehen, plötzlich noch irgendein Short-Video mich anlacht auf YouTube und dann sitze ich an meinem Computer und scroll immer weiter runter. Deswegen sage ich ja, scroll, eigentlich ist es ja Swipen, ne, am Handy. Das Wischen. Plötzlich kriegst du Videos angezeigt, die dich dann total mitnehmen. Du hast ja eigentlich gerade noch Stickvideos oder Strickvideos oder sonstige kreativen Sachen angeguckt und plötzlich kommt irgendwas von einem tragischen Schicksal von irgendjemandem und du bist dann plötzlich ganz betroffen und dann wird dir immer mehr davon angezeigt und hier nochmal was und da nochmal was und du denkst dir so, hä, eigentlich wollte ich doch nur ein paar lustige Plüschtiere gucken, wie Plüschtiere gestickt werden oder sowas, gestrickt werden und plötzlich wirst du dem hier so ausgesetzt und das finde ich ganz schwierig irgendwie, weil oder kritisch, weil uns das nicht gut tut, dass man keine Gewalt mehr darüber hat, was man angezeigt kriegt, sondern dass man so ja gefüttert wird über sein Feed. Ne? Feed ist ja quasi der Futtersack, der über einem schwebt, den man wie so eine Stopfgans futtert, gestopft kriegt. Und das ist wirklich die eine Sache, die uns auf so vielen Ebenen auf die Füße fällt. Und wo wir für uns auch jeden Tag und jede Minute sagen können, nicht mit mir. Gut, das war auch schon das Ende der Folge. Ich hoffe, ihr habt für euch vielleicht ein, zwei Sachen mitnehmen können für euch. So eine kreative Blockade kann schon ganz schön belastend sein, gerade wenn es dann ein bisschen länger anhält. Aber wie gesagt, ein bisschen mehr Sinn und Sinnlichkeit. Einfach mal einen Buchtitel geklaut. Ja, und ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Schreibt unten gerne in die Kommentare rein, was eure Tricks vielleicht sind, um aus diesen Blockaden rauszukommen. Beziehungsweise seid ihr eher Typ kreative Blockade Typ 1 oder 2? Das würde mich auch mal interessieren, wie viele mehr in die eine Richtung oder andere Richtung gehen würden von euch. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Monat und wir hören uns und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!